Mit ETFs kannst du keine Outperformance erzielen. Oder doch? Das habe ich im ersten Teil unserer Serie zur Kritik an ETFs angeteased. Heute verrate ich dir, warum dieser Satz falsch ist. Und 4 weitere Kritikpunkte übrigens auch. Wenn du also das nächste Mal wieder einem Besserwisser begegnest, der dir erzählt, wie dumm ETFs in Wirklichkeit sind, kannst du ihn nach dieser Folge ganz entspannt auskontern. Ich bin Susanne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Just ETF Wissen. Punkt 1. In Krisenzeiten sind aktive Fonds im Vorteil. Man sollte ja meinen, dass aktive Fondsmanager in Krisen glänzen können. Während der ETF auf seinen Index festgelegt ist, können Sie frühzeitig aussteigen und auf vermeintlich besser performende Titel umschwenken. Oder? Auch da hilft ein Blick in die SPIVA Scorecard, die wir ja schon im letzten Video erwähnt haben. Wie war es denn 2002, als im Zuge der geplatzten Dotcom-Blase die Kurse fielen? Fast 70% der aktiven US-Fonds haben damals schlechter performt als der S&P 500. 2009, als die Finanzkrise so richtig an der Börse ankam, schlugen sie sich etwas besser. Immerhin 52% konnten bessere Ergebnisse erzielen als der Vergleichsindex. Ein ähnliches Bild haben wir 2022. Da waren 49% besser als der Index. Kurz gesagt, bestenfalls stets 50-50. Zu ähnlich schlechten Ergebnissen für die aktiven Fonds kommt beispielsweise auch Cullen Roach von der Finanzberatung Discipline Funds in seiner eigenen Analyse. Und es stimmt auch nicht, dass ETFs stur an den Verlierern festhalten. In vielen Fällen basiert die Gewichtung der einzelnen Titel im Index auf der jeweiligen Marktkapitalisierung. Wenn ein Unternehmen, eine Branche oder eine Region schlecht performen, sind sie weniger interessant für Investoren und ihr Börsenwert sinkt. Damit nimmt auch das Gewicht im Index und eben auch im ETF automatisch ab. Aktuelles Beispiel dafür: China. In Emerging Markets ETFs machte das Land vor einigen Jahren noch 40% und mehr aus. Inzwischen liegt das Gewicht im MSCI EM nur noch bei rund einem Viertel. Punkt 2. Mit ETFs erzielst du keine Outperformance. Im ersten Teil der Serie haben wir darüber gesprochen, dass du mit ETFs den Markt nicht schlagen kannst. Ist ja auch nicht das Ziel, sondern du willst damit die durchschnittliche Rendite des Marktes insgesamt mitnehmen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob du eine Outperformance erzielen kannst, hängt aber davon ab, wie du Outperformance definierst. Und mal ehrlich, was ist denn für dich relevant? Wie gut der Fondsmanager im Vergleich zum S&P 500 abschneidet oder wie viel von der Rendite am Ende tatsächlich auf deinem Konto landet? Selbst wenn wir annehmen würden, dass aktive Fondsmanager im Schnitt genauso viel Rendite erzielen wie der breite Markt, dann ist das Vermögen, was bei dir am Ende ankommt, wahrscheinlich trotzdem größer, wenn du auf ETF setzt. Denn die kosten dich pro Jahr sehr viel weniger. Bei beliebten ETFs wie dem MSCI World liegt die TER zwischen 0,1 und 0,5% pro Jahr. Aktive Fonds kosten meist eher 1-2% oder noch darüber. Der Unterschied klingt zwar nicht sehr groß, aber mit der Zeit läppern sich auch so kleine Beträge. Das zeigt unser Just ETF Kostenrechner, mit dem du die Kosten von ETFs und aktiven Fonds miteinander vergleichen kannst. Angenommen, du investierst 10.000 Euro für 10 Jahre in einen ETF mit einer TER von 0,2%. Das wäre weder die günstigste noch die teuerste Option. Wie hoch die Orderkosten sind, hängt natürlich vom Broker ab. Gehen wir mal von einem Euro aus, also 0,1%. Dann kostet dich das bei einer Rendite von beispielsweise 6% für die ganzen 10 Jahre 350 Euro. Wie sieht das nun für den aktiven Fonds aus? Gehen wir mal von 1,5% laufenden Kosten aus. Dann kommst du nach 10 Jahren auf Kosten in Höhe von rund 2.380 Euro. Über 2.000 Euro mehr als beim ETF. Dazu kommt dann noch der Ausgabeaufschlag bei aktiven Fonds, auch Agio genannt. Er kann bis zu 5% betragen. Dadurch hast du also schon beim Start einen Nachteil. Ja, es gibt bei ETFs auch den Spread, also die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis, aber das ist nicht wirklich vergleichbar. Denn der Spread ist normalerweise viel geringer als der Ausgabeaufschlag. In Nischenmärkten kann es schon mal teuer werden. Aber für gängige Indizes liegt er meist bei 0,1% oder noch darunter. Nehmen wir mal an, der Ausgabeaufschlag für den Aktienfonds liegt bei 2,5%. Dann kommst du insgesamt auf rund 2.770 Euro Kosten. In diesem Sinne ist es also durchaus möglich und sogar wahrscheinlich, dass du mit ETFs eine Outperformance gegenüber Aktienfonds erzielen kannst. Wenn du das selbst ausprobieren möchtest, dann teste unseren Just-ETF-Kostenrechner. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Punkt 3. Mit ETFs schmeißt du deine Stimme weg. Das Schöne an Aktien ist, indem du einen kleinen Teil des Unternehmens kaufst, darfst du auch mitbestimmen. Wenn du nur wenige Aktien hältst, hast du zwar nur wenig Einfluss, aber trotzdem, du kannst auf die Hauptversammlung gehen, dort den Vorstand befragen, deine eigene Position kundtun und mit abstimmen. Das kann sehr spannend sein, findet zum Beispiel Lisa Osada, aka Aktiengramm.
Also ich finde es sehr besonders oder sehr toll auch, dass man eben selbst aktiv auch seine eigenen Fragen stellen kann, egal um was es geht da. Und man bekommt da meiner Meinung nach auch immer noch mal einen ganz anderen Einblick. Also einfach zu sehen, wie spricht der Vorstand, welche Fragen werden gestellt und wie werden die Fragen beantwortet. Da bin ich der Meinung, da kann man schon so, ich sag mal, zwischen den Zeilen schon noch mal was mitnehmen und was über sein eigenes Unternehmen lernen.
Aber wenn du in ETFs anlegst, schmeißt du deine Stimme weg, oder? Nein. Wenn ein ETF-Anbieter Aktien hält, dann hat er damit automatisch ein Stimmrecht. Wenn du in physisch replizierende ETFs investierst, kann also der Anbieter für dich und die anderen ETF-Investoren abstimmen. Und die Anbieter lassen dieses Recht nicht einfach verfallen, sie mischen durchaus aktiv mit. 2020 haben wir eine Umfrage unter 15 großen Anbietern gemacht und wollten wissen, ob sie ihre Stimmrechte ausüben. Ergebnis? Alle bis auf einen nutzen ihre Stimme. Und dabei nicken sie nicht nur ab, was der Vorstand oder das Management des Unternehmens an Vorschlägen bringt. Sie stimmen durchaus auch mal dagegen. Wie sie konkret abgestimmt haben, kannst du im jeweiligen Voting-Bericht des Anbieters nachlesen. Ein Thema, wo das besonders deutlich wird, ist Nachhaltigkeit. Wenn dir das bei deinen Investments wichtig ist, würdest du selbst auf einer Hauptversammlung wahrscheinlich auch entsprechend abstimmen. Die Anbieter von ESG-ETFs tun das in der Regel ebenfalls. Das haben sie uns jedenfalls in unserer Umfrage zurückgemeldet. Wenn du mehr darüber wissen willst, wir verlinken dir den Artikel mit den Ergebnissen der Umfrage in der Beschreibung. Weil so ein ETF meistens auch ein sehr großes Vermögen verwaltet, hat die Stimme der Anbieter auch ein recht großes Gewicht. Natürlich kann man es kritisch sehen, dass auf diese Art Stimmen gebündelt werden, aber bei Kleinaktionären ist es ja auch nicht anders. Oft schließen sie sich Verbänden an, weil ihre Stimme allein wenig Gewicht hat oder weil sie nicht persönlich zur Hauptversammlung gehen können. Punkt 4. Wenn jeder ETFs kauft, funktioniert die Börse nicht mehr. Das ist eine ziemlich theoretische Annahme. Klar, ETFs sind sehr beliebt. Laut einer Untersuchung von ETFGI steckten im Juni rund 13 Billionen US-Dollar in ETFs. Ein Rekord. Trotzdem machen sie nur einen Bruchteil des Marktes aus. In den USA machen Aktien-ETFs gemäß einer Analyse von iShares ungefähr 13% des Aktienmarktes insgesamt aus. Und in anderen Regionen ist es sogar noch weniger. Wir sind also noch weit davon entfernt, dass alle nur noch in ETFs investieren. Aber selbst in der Theorie ist der Vorwurf unsinnig. Mal angenommen, der Anteil der passiven Investoren steigt rasant und der Markt würde deshalb tatsächlich nicht mehr funktionieren. Dann wäre es ja sinnvoll für die Marktteilnehmer, aktiv zu werden und diese Ineffizienzen auszunutzen. Im Prinzip gibt es sogar schon jetzt Situationen, bei denen aktive Trader das Verhalten von ETFs vorhersehen und entsprechend handeln, nämlich beim sogenannten Index Frontrunning. Du weißt ja, dass ETF-Anbieter regelmäßig rebalancen müssen. Sie müssen also schauen, ob die Zusammensetzung des ETFs von der des jeweiligen Indizes abweicht. Und wenn das der Fall ist, müssen sie Aktien kaufen bzw. verkaufen, damit das Verhältnis wieder stimmt. Manchmal kommen auch neue Unternehmen dazu oder andere fallen aus dem Index. Auch dann muss der ETF-Anbieter schnell reagieren. So geschehen zum Beispiel, als Linde Anfang 2023 aus dem DAX austrat. Ersetzt wurde der Industriegasekonzern durch die Commerzbank. Deren Aktien mussten ETFs also einkaufen. Aber Linde war bis dato das wertvollste Unternehmen im DAX. Der Verlust dieses Schwergewichts veränderte auch die Gewichtung der anderen 39 Unternehmen. Auf solche Situationen setzen einige aktive Trader. Sie kaufen Aktien der entsprechenden Unternehmen, bevor das Rebalancing ansteht. Das Rebalancing erhöht die Nachfrage, der Kurs steigt und die Trader verkaufen wieder. Das ist das Index Frontrunning. Dieses Beispiel zeigt, dass ETFs den Markt kaputt machen, ist sehr unwahrscheinlich, selbst wenn immer mehr Menschen sie nutzen. Punkt 5. ETFs hebeln das Grundprinzip des Kapitalismus aus. In eine ähnliche Richtung geht folgender Kritikpunkt. ETFs behandeln alle gleich und unterwandern damit das Grundprinzip des Kapitalismus. Ja, eine Nummer kleiner ging's nicht. Die Idee? Aktive Fondsmanager oder Einzelaktionäre belohnen gute Unternehmen und bestrafen schlechte. Die Guten werden ins Portfolio aufgenommen und bekommen frisches Kapital. Die Schlechten fliegen raus und so wird ihnen Kapital entzogen. Passive ETFs hingegen verteilen das Geld mit der Gießkanne über den breiten Markt. Allerdings stimmt das Ganze vorne und hinten nicht. Was heißt denn überhaupt gut? Dass ein Unternehmen gut performt und Gewinne erzielt? Solche Unternehmen zu entdecken und zu belohnen, darin sind aktive Fondsmanager nicht besonders gut. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, können das durchaus, denn steigt der Wert eines Unternehmens, steigt auch die Marktkapitalisierung und damit die Gewichtung im Index. Oder bedeutet gut, dass sie eine bestimmte Strategie verfolgen, die dir wichtig ist, dass sie zum Beispiel sozial verantwortlich handeln? Da kannst du durchaus Einfluss ausüben, indem du ETFs mit einem entsprechenden Filter auswählst. Oder dass die Unternehmen innovativ und in einem bestimmten Sektor tätig sind. Auch da hast du mit Themen-ETFs, von denen regelmäßig neue aufgelegt werden, die Möglichkeit, Akzente zu setzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion, Thomas fürs Fact-Checking und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.